Ja, wir haben heute wieder einen Gast und in unserer Mitte Bruder Graz aus der Versammlung Lichtenberg. Und er hat das Thema gewählt oder wir haben das Thema ausgesucht. Der Ursprung des Menschen, ist es wichtig, was man glaubt? Und zu diesem Thema wird Bruder Graz nun Stellung nehmen.
Brauchst du noch meine Bibel? Ohne dem geht's nicht. Ja, wenn wir die nicht hätten, nicht wahr? Ja, eine Tatsache ist etwas über jeden Zweifel Erhabenes, eine Gegebenheit, eine greifbare Wirklichkeit. So eine Tatsache wird durch ganz solide Beweise gestützt. Eine Theorie ist unbewiesen, wird aber gelegentlich zur Beweisführung als wahr angenommen. Der Nachweis, dass sie den Tatsachen entspricht, ja, der steht noch aus. Und dennoch wird zuweilen etwas als eine Tatsache hingestellt, obgleich es nur eine Theorie ist. Wir kennen das. In diese Kategorie fällt die Theorie oder auch das Denkmodell von der Evolution. Und mittlerweile hat die Evolutionstheorie auch viele Varianten. Wir kennen zum Beispiel die natürliche Zuchtwahl oder das Überleben des Tüchtigsten. Das wurde uns so in der Schule noch beigebracht. Eine andere Variante ist die der Mutation. Dann gibt es noch die Theorie des durchbrochenen Gleichgewichts und. Man könnte diese Liste abendfüllend, sage ich mal, fortsetzen. Aber ganz gleich, welche Theorie vertreten wird, es sollten noch vernünftigerweise zumindest einige Beweise dafür vorhanden sein, dass sich eine Art von Lebewesen in eine andere Art von Lebewesen verwandelt hat. Aber sowohl die Lücke des Fossilberichts als auch die Lücke zwischen den verschiedenen Arten bleibt weiterhin bestehen. Sehr aufschlussreich für uns ist auch zu beobachten, was mit Darwins langer Zeit akzeptierter These vom Überleben des Tüchtigsten so im Laufe der Zeit widerfahren ist. Darwin bezeichnete dies als natürliche Zuchtwahl, das heißt, er glaubte, die Natur wähle von selbst die tüchtigsten Lebewesen aus für das Überleben. Und durch den Erwerb von Merkmalen, die sich so als vorteilhaft auswirkten, sollten dann die tüchtigsten, Anführungszeichen, sich langsam zu einer anderen Art entwickelt haben. Nun, die Beweise der vergangenen 150 Jahre belegen zwar, dass in der Tat die tüchtigsten überleben mögen, aber es erklärt noch lange nicht, wie denn diese tüchtigsten oder überhaupt diese Art ins Dasein gekommen ist. Ein Löwe mag so tüchtiger sein als seine Artgenossen und deshalb eine größere Chance haben zu überleben. Aber das erklärt noch lange nicht, warum er nun gerade ein Löwe geworden ist, nicht ein Känguru oder Zebra oder irgendwas anderes. Alle seine Nachkommen werden immer wieder Löwen sein, nicht irgendetwas anderes. Interessant ist für uns, dass diese Entwicklung von Irrlehren in der Bibel vorausgesagt wurde. Wir wollen einmal 2. Timotheus zu Rate ziehen, 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4 gemeinsam lesen. Da können wir das ganz genau sehen. 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4. Deshalb ist es auch gut, dass ich meine Bibel behalten durfte. 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4, da heißt es dann, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Entschuldigung, Vers 3. Denn es wird eine Zeitperiode geben, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Begierden Lehrer aufhäufen werden, um sich die Ohren kitzeln zu lassen. Jetzt Vers 4. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich dagegen unwahren Geschichten zuwenden. So kann man die Entwicklung heutzutage ganz sicher und ganz bestimmt beobachten. Und obwohl die Evolutionslehre in einer wissenschaftlichen Sprache präsentiert wird, handelt es sich doch in Wirklichkeit eher um eine religiöse Weltanschauung, die als Ersatz für die biblische Wahrheit dienen soll. Darwins Theorie wird heute aber leider auch von vielen Geistlichen der Christenheit akzeptiert, als wäre es eine Evangeliumswahrheit, als wenn das hier in der Bibel stehen würde. Sogar das Oberhaupt der katholischen Kirche äußerte sich einmal zu diesem Thema. Ich zitiere, da heißt es, es gibt viele wissenschaftliche Beweise für eine Evolution, so sagt der Herr. Sie zeigt sich als Realität, die wir anerkennen müssen und die unser Wissen in Bezug auf das Leben und das Sein als solches bereichert. Wer hat sowas gesagt? Nun, es war kein geringerer als Papst Benedikt XVI. Zitat Ende. Was lehrt dagegen die Bibel? Nun, die Bibel lehrt, dass der Mensch im Bilde Gottes erschaffen worden ist und von Anfang an die Eigenschaften unseres großen Schöpfers widerspiegeln konnte. Im Unterschied zum Tier war Adam ein Sohn Gottes. Die Evolution widerspricht aber dem Bibelbericht über die Schöpfung und dem Sündenfall des Menschen. Daher wird uns unsere persönliche Ansicht über den Ursprung des Menschen tagtäglich beeinflussen. Man kann sich fragen, wie und warum ist das so? Die Evolutionstheorie stellt den Menschen und das Tier auf ein und dieselbe Stufe. Und das hat einen negativen Einfluss darauf, wie die Menschen über sich persönlich und als Ganzes denken. Bei der Suche nach Antworten lenkt die Evolution den Blick immer nach unten zur Schöpfung, nicht aber nach oben zu unserem Schöpfer Jehova Gott. Was moralische Werte und den Sinn des Lebens betrifft, lenkt die Bibel dagegen unseren Blick nach oben zu unserem Schöpfer Jehova Gott. Sie erklärt uns, warum es uns schwerfällt, nichts Unrechtes zu tun und warum der Tod den Menschen so sehr beunruhigt. Und davon abgesehen ist die biblische Erklärung, warum wir denn eher zum Schlechten tendieren, in sich logisch und auch für uns alle nachvollziehbar. Historiker räumen sogar ein, dass evolutionistisches Denken die Einstellung der Menschen verändert und sogar eher tierähnliches Verhalten gefördert hat. Sie geben zu, dass Darwins Theorie die Erklärung für die früheren führenden Philosophen des 19. Jahrhunderts lieferte. Friedrich Nietzsche und Karl Marx, uns ja allen irgendwie doch bekannt, hatten ja als Philosophen einen sehr nachhaltigen Einfluss auf die Politik damals und auch noch heute. Und beide waren von der Evolutionstheorie absolut fasziniert. Marx meinte sogar, sehr bedeutend ist Darwins Schrift und passt mir als naturwissenschaftliche Unterlage des geschichtlichen Klassenkampfes. Also man kann sagen, Marx übernahm das ungeprüft in seine philosophischen Ansichten, von denen wir ja heute auch noch irgendwie berührt werden. Nietzsches Ansichten kann man auch wie folgt zusammenfassen. Die Starken, die Tapferen, die Mächtigen und die Stolzen passen am besten in die Gesellschaft von morgen. Ja, und auch die Mächtigen seiner Zeit, so um den Ersten Weltkrieg und auch davor, ja, sie stützten sich nur allzu gern auf solche Behauptungen. Sie nahmen das in sich auf und man diskutierte das ganz öffentlich, wie zum Beispiel, wieso gelingt es einer Nation, eine andere Nation erfolgreich zu bekämpfen? Eine andere Frage war, die man so diskutierte, wieso gewinnt denn eine Rasse über eine andere Rasse die Oberhand? Alles das war ein öffentliches Gesprächsthema. Und aus diesem und auch vielen, vielen, vielen anderen Gründen bekam das Schlagwort vom Überleben des Tüchtigsten einen philosophischen, einen sozialen und auch einen sehr politischen, sehr bitteren politischen Beigeschmack. Und das alles wurde auch oftmals auf die absurdeste Art und Weise ausgelegt und in die persönlichen Ansichten somit eingebaut. Manche sahen in einem Krieg eine biologische Notwendigkeit, damit das Bevölkerungswachstum nicht so sehr steige. Und so heißt es auch in dem Buch Meilensteine der Geschichte, die darwinschen Erkenntnisse bildeten einen festen Bestandteil der nationalsozialistischen Auffassung von rassischer Überlegenheit. Und wir alle wissen, wo das endete. Nämlich in Auschwitz, in Treblinka und vielen, vielen anderen Orten, ja in Osteuropa, auch in Deutschland. Und in den Kriegen des letzten Jahrhunderts wurden über 100 Millionen Menschen umgebracht. Rund 50 bis 60 Millionen Menschen allein im Zweiten Weltkrieg. Man konnte diese Zahl niemals richtig feststellen. Und ein weiteres Beispiel, auch aus jüngster Zeit, sind die Völkermorde in Ruanda und auch im ehemaligen Jugoslawien. Dadurch, dass eine brutale Denkart mit der Evolutionstheorie erklärt wurde, hat sich das Los der Menschheit ganz bestimmt nicht verbessert. Sicher kann man dieses Denkmodell nicht für alles Elend auf dieser Welt verantwortlich machen, aber es hat doch wirklich dazu beigetragen, dass die Menschheit immer hasserfüllter, krimineller, ja gewalttätiger, unmoralischer und auch entarteter geworden ist. Da man weiterhin akzeptiert, dass der Mensch ja so eher vom Tier abstammt, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sich immer Menschen ja wirklich wie Tiere benehmen. Ganz offensichtlich hat der Mensch ein Identitätsproblem. Ein Evolutionist gibt sogar zu, seit Jahrhunderten beschäftigen sich die Philosophen mit allen Aspekten des Menschseins und der Menschlichkeit. Und dennoch, das mag verwundert erscheinen, so schreibt er, gibt es keine allgemein anerkannte Definition dessen, was das Menschsein ausmacht. Nun, wir empfehlen all denjenigen, die das so sehen, sich doch einmal mit der Bibel zu beschäftigen. Tatsache ist nämlich, dass die Menschen viele einzigartige Merkmale aufweisen, die so absolut nicht in ein Tierschema hineinpassen. Dazu gehört die Liebe, das Gewissen, unser ethisches Empfinden, Spiritualität, Gerechtigkeitssinn, Mitgefühl, auch Humor, Kreativität, Zeitbewusstsein. Es müssten so 10 Minuten um sein. Das Bewusstsein seiner selbst, auch der Schönheitssinn, unser Interesse an die Zukunft. Auch die Fähigkeit, Wissen über Generationen anzusammeln und weiterzugeben. Ja, und die Hoffnung, dass der Tod nicht das absolute Ende des Daseins ist. Die Bibel lehrt, dass Gott die Menschen zu einem Zweck erschuf, der über die bloße Fortpflanzung, also die Erhaltung der Art, hinausgeht. Wir wurden im Bilde Gottes erschaffen und sind deshalb in der Lage, göttliche Eigenschaften auch wiederzuspiegeln, insbesondere Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit und auch Macht. Nimmt man die zuvor erwähnten Merkmale des Menschen hinzu, wird ganz deutlich und ganz klar, warum die Bibel die Menschen über die Tiere gesetzt hat. Die Bibel offenbart uns auch, dass Gott den Menschen den Wunsch eingepflanzt hat, einmal ewig zu leben oder generell ewig zu leben. Er hat auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es in einer von ihm geschaffenen, gerechten neuen Welt einmal möglich sein wird. Jehova und auch Jesus Christus haben unter großen persönlichen Opfern es uns ermöglicht, einmal ewig zu leben. In Johannes heißt es beispielsweise, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der Glauben an ihn ausübt, nicht vernichtet werde, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben ist doch bestimmt etwas Wunderbares, nicht wahr? Daher ist es absolut nicht gleichgültig, was wir glauben. Die korrekte Sichtweise zu ermitteln ist bei weitem keine rein theoretische Aufgabe, die man sich mal um einen Abend mal so durchdenkt oder diskutiert. Unsere Ansicht darüber, woher wir kommen, kann und wird sich auf unsere Lebensweise nachhaltig auswirken. Evolutionisten behaupten in der Regel, eine Tierpopulation habe sich allmählich zu einer Menschenpopulation entwickelt. Die Bibel zeichnet ein anderes Bild, ein völlig anderes Bild. Sie erklärt, dass wir von einem einzigen Menschen abstammen. Die Bibel präsentiert Adam, den ersten Menschen, als historische Person. Sie nennt den Namen seiner Frau und seiner Kinder. Sie beschreibt sein Leben. Sie gibt uns Wurzeln, mit denen wir uns wirklich identifizieren können. Uns allen ist auch klar, mit dem Leugnen der Existenz eines Schöpfers hört die Suche des Menschen nach einem Sinn im Leben nicht auf. Die Fragen über die menschliche Natur, unsere Herkunft und unsere Spiritualität, ja, sie steht nach wie vor im Raum, auch wenn wir es leugnen würden, dass wir vom Jehova Gott abstammen, dass er uns erschaffen hat. Eine Evolutionistin gibt auch zu, dass es noch elementare, ja, Fragen über die Evolution zu klären gibt. Welche Fragen sind das? Sie nennt 4 Bereiche. Der erste Bereich ist, warum steht der Mensch auf 2 Beinen? Diese Frage konnte bisher nicht geklärt werden. Warum haben die Menschen ihr Fell verloren? Auch das konnte man bisher nicht klären. Eine weitere Frage ist, warum hat der Mensch so ein großes Gehirn entwickelt? Und warum hat er sogar das Sprechen gelernt? Das sind nur 4 Fragen, die nicht geklärt werden konnten von Evolutionisten. Demgegenüber kann die Bibel uns erklären, dass wir einen vollkommenen Anfang hatten, geschaffen im Bilde Gottes. Aber unsere Ureltern Adam und Eva, sie strebten ja nach sittlicher Autonomie durch den willentlichen Ungehorsam gegenüber Gott. Absichtlich durchbrachen sie die ja, sozusagen schützenden Leitplanken dieses göttlichen Gesetzes und sie stürzten dorthin, wo wir uns heute befinden. Es war ein Sturz nach unten, nämlich in Krankheit, in Alter, noch in den Tod. Die Bibel erklärt natürlich nicht in wissenschaftlicher Sprache, was mit Adam und Evas vollkommenen Körper geschah, als sie sündigten. Aber eins ist klar, Adam und Evas Organismus nahm Schaden, als sie sündigten. Danach setzte dieser langsame Verfall ein, der dann zum Tod führte. Und leider wurde uns allen das vererbt. In unserem Erbgut ist die Neigung zur Sünde enthalten und das tritt in Form von Egoismus und auch von Unmoral, um nur einiges zu nennen, zutage. Tatsächlich erstreckt sich die Unvollkommenheit auf alle Bereiche auch unseres Lebens, unseres Gehirns, unseres Körpers, wie wir alle ja mit zunehmendem Alter auch merken. Doch diese Unvollkommenheit hat unser moralisches Empfinden nicht völlig ausgelöscht. Wenn wir es wirklich wollen, können wir gegen alles Schlechte ankämpfen. Wir alle wissen nur zu gut, dass kein unvollkommener Mensch in der Lage ist, die Sünde ganz und gar zu beseitigen. Und wir wissen auch, dass Jehova Gott das liebevollerweise berücksichtigt. Die Bibel wirft aber auch noch auf andere Rätsel Licht, die Evolution nicht zufriedenstellend erklären kann. Diesen Tod zu akzeptieren, obwohl er ja eigentlich etwas ganz Natürliches sein müsste, fällt uns allen nun mal schwer, das ist ganz klar. Warum ist das so? Nun, Jehova Gott hat das menschliche Gehirn so programmiert, dass die Menschen eigentlich ewig leben möchten. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, er hat ihnen auch die Ewigkeit ins Herz gegeben. Die Verurteilung zum Tod durch die Sünde hat daher in den Menschen einen inneren Konflikt, eine beständige Disharmonie ausgelöst, mit dem wir unser ganzes Leben eigentlich niemals klarkommen. Aber um diesen Konflikt zu lösen, hat auch der Mensch sich ja alle erdenklichen Glaubensansichten zurechtgelegt. Es reicht von einem Glauben in eine Reinkarnation bis hin zur Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Auch die Wissenschaftler befassen sich mit dem Geheimnis des Alterns, weil sie den Tod abwenden oder zumindest um einige Ellen des Lebens erweitern wollen. Evolutionisten tun diesen Wunsch nach ewigem Leben mit einem evolutionären Trick oder auch Betrug ab. Man macht sich das einfach, man denkt oder man sagt, es ist logischer, wie ein Tier zu sterben, als wie ein Mensch weiter zu leben. Andererseits lässt sich die biblische Aussage, dass der Tod ein Feind ist, auch mit unserem natürlichen Lebenshunger wiederum vereinbaren. Finden wir denn in unserem Körper Hinweise, dass wir dazu bestimmt waren, für immer zu leben? Die Antwort lautet ja. Allein das menschliche Gehirn verblüfft uns mit Beweisen dafür, dass wir für ein wesentlich längeres Leben erschaffen wurden, als wir es heute haben. Unser Gehirn wiegt etwa 1400 Gramm und enthält 10 bis 100 Milliarden Neuronen. Jedes Neuron kann mit 200.000 anderen Neuronen kommunizieren, sodass eine unglaubliche Zahl an Verknüpfungen entsteht. Und damit nicht genug. Jedes Neuron ist ein komplizierter Computer. Komplizierter als der komplizierteste Computer, den wir heutzutage kennen. Und jedem Kopf von uns steckt also ein gewaltiges Kraftwerk eines kompakten und sehr effizienten Organs. Und daher kann man wirklich sagen, dass unsere Leistungsfähigkeit im Hirn, sage ich mal, unbegrenzt ist. Und auch die Wissenschaftler sind dieser Meinung, dass es noch keinen Menschen gibt, der sein ganzes Potenzial, das ganze Potenzial seines Gehirns wirklich ausschöpfen kann. Und deshalb akzeptieren die Wissenschaftler keinerlei pessimistische Berechnung über die Grenzen des menschlichen Gehirns. Es hat nämlich keine. Diese überwältigenden Tatsachen stehen natürlich auch im krassen Widerspruch zu diesem Evolutionsdenkmodell. Das steht dann natürlich auch die Frage im Raum, warum sollte die Evolution für einfache Höhlenbewohner ein Organ schaffen mit einem Potenzial, das einige Millionen oder gar eine Milliarde Lebensalter lang seinen Zweck erfüllen würde? Die einzige Erklärung hierfür wäre, dass die Menschen für ewiges Leben erschaffen sind oder erschaffen worden sind und ja dann diesen Abfall in Tod und Krankheit und Alter haben. Doch um wirklich glücklich zu sein, brauchen wir eigentlich noch mehr als nur ewiges Leben, nicht wahr? Wir brauchen Frieden, und zwar Frieden mit Gott und auch Frieden mit unseren Mitmenschen. Dieser Frieden lässt sich nur realisieren, wenn sich die Menschen ja wirklich lieben oder lieben würden. Gottes Liebe, heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8, und seine Liebe ist so stark, dass sie der Grund dafür ist, weshalb wir auf ewiges Leben hoffen können. Da wir allerdings diese Sünde ja geerbt haben, steht uns eigentlich kein Recht auf ewiges Leben zu. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, sagt die Bibel. Glücklicherweise ist jedoch Gottes Sohn, Jesus Christus, aus Liebe für uns gestorben. Und daher stellt sich auch die Frage für uns täglich neu. Wie reagieren wir auf diese uns entgegengebrachte Liebe? Wir müssen lernen, ja, wir müssen es wirklich lernen, unsere Mitmenschen zu lieben, denn diese Eigenschaft wird der Eckstein in Gottes neuer Welt einmal sein. Ohne Liebe wird da nichts laufen. Vielen ist die Bedeutung der Liebe bewusst geworden, die Jehova Gott in seinem Wort der Bibel betont. Auch ein führender Anthropologe sagte einmal, die Liebe bildet den Mittelpunkt aller menschlichen Bedürfnisse, genauso wie unsere Sonne den Mittelpunkt unseres Sonnensystems bildet. Können wir uns vorstellen, wie das Leben in einer neuen, gerechten Welt denn so sein wird, ohne Rassenhass, ohne diese Nationalitätenfrage, die sich trennend auf die Menschheit auswirkt, ohne dass wir beachten, wer oder was jemand für eine Hautfarbe hat. Unter der Regierung des von Gott eingesetzten Königs Jesus Christus werden auf der Erde Frieden und auch Harmonie herrschen. Dann werden alle gehorsamen Menschen, auch die vom Tod auferstandenen, psychisch und auch körperlich geheilt sein. Schließlich werden alle Lebenden das Bild Gottes vollkommen widerspiegeln können. Endlich wird es keine Kraftanstrengung mehr sein, richtig zu handeln. Auch dieser Gegensatz, dieser besprochene Gegensatz zwischen unserem Lebenshunger und der gegenwärtigen harten Realität des Todes, der wird für immer aufgehoben sein. Unser liebevoller Gott gibt uns nämlich die Zusicherung, der Tod wird nicht mehr sein. Geben wir deshalb diesen Kampf niemals auf, richtig zu handeln. Beachten wir auch die göttliche Ermahnung, kämpfe den vortrefflichen Kampf des Glaubens und ergreife fest das ewige Leben. Dieses Leben in Gottes neuer Welt wird in der Bibel als das wirkliche Leben bezeichnet. Lassen wir also diese wahre biblische Aussage in unser Bewusstsein eindringen, dass Jehova unser Gott ist. Er ist es uns, der uns gemacht hat, nicht wir selbst. Diese Wahrheit zu erkennen, ist ein unerlässlicher Schritt, wenn man für das Leben in Jehovas neuer Welt der Liebe und Gerechtigkeit in Frage kommen möchte. Trotz des großen Bekanntheitsgrades der Evolutionstheorie sind viele nicht ungebildete Menschen davon überzeugt, auch Naturwissenschaftler, dass es einen intelligenten Schöpfer gibt. Und die meisten leuchtet auch ein, was der Apostel Paulus in Hebräer einmal schrieb, in Hebräer 3, Vers 4. Und auch diesen Text wollen wir einmal gemeinsam lesen. Das ist ein Text, den wir unheimlich gut im Predigtdienst verwenden können und auch immer wieder verwenden wollen. Hebräer 3, Vers 4. Hebräer 3, Vers 4, dort heißt es, natürlich wird jedes Haus von jemandem errichtet, doch der, der alle Dinge errichtet hat, ist Gott. Auch das wollen wir immer wieder beachten. Aus biblischer Sicht ist es absurd, einmal daran zu glauben, dass ein Haus einen Erbauer benötigt. Andererseits dann aber wiederum zu behaupten, dass so etwas Kompliziertes wie eine lebende Zelle oder ein Mensch rein zufällig ins Dasein gekommen sein soll. Vielen Dank.